was aus der Reihe fällt. Denn ich habe hier eine sehr nice Serie von Versen gestern aufgespürt und dachte mir, wir können einfach nicht warten, diese Verse ranzunehmen. Sechster Kantor, Kapitel 1, Vers 46. Ja, der vier besten der Halbgötter. Wir können drei verschiedene Abwandlungen des Lebens erkennen, die auf Verunreinigung durch die drei Erscheinungsweisen der Natur zurückzuführen sind. Die Lebewesen werden dementsprechend bezeichnet als friedfertig, rastlos und töricht, als glücklich, unglücklich oder dazwischen, oder als religiös, irreligiös und halbreligiös. Wir können die Schlussfolgerung ziehen, dass sich diese drei Arten der materiellen Natur im nächsten Leben ebenso auswirken werden. Erläuterung. Die Aktion und Reaktion der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur sind im gegenwärtigen Leben sichtbar. Zum Beispiel sind einige Menschen sehr froh, einige sind sehr bekümmert und einige erfahren Kummer und Freude gemischt. Das ist das Ergebnis früherer Gemeinschaft mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Da diese Abwandlungen im gegenwärtigen Leben sichtbar sind, können wir annehmen, dass die Lebewesen gemäß ihrem Kontakt mit den verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Natur auch in ihrem nächsten Leben froh, bekümmert oder etwas dazwischen sein werden. Das Beste, was man tun kann, ist deshalb, sich von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur loszulösen und immer transzendental zur Verunreinigung durch sie zu bleiben. Das ist nur möglich, wenn man sich vollständig dem hingebungsvollen Dienst des Herrn widmet. Wie Krishna in der Bhagavad Gita bestätigt, Man Chayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatit Yaitan Brahma Bhujaya Kalpate. Wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und unter keinen Umständen zu Fall kommt, transzendiert augenblicklich die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erreicht somit die spirituelle Ebene. Solange man nicht vollständig im Dienst des Herrn vertieft ist, ist man der Verunreinigung durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur unterworfen und muss deshalb Leid oder vermischtes Glück und Leid erfahren. Und wir lesen, weil es direkt im Sinnzusammenhang steht, noch Vers 47, Vatamano Yadyo Kalo Gunabi Gya Pakoyata Evan Jan Man Yayor Etat Dharma Dharma Nidharshanam. So wie man vom jetzigen Frühling auf das Wesen der vergangenen und zukünftigen Frühlingszeiten schließen kann, so gibt das gegenwärtige Leben des Glücks, des Leids oder einer Mischung von beiden Aufschluss hinsichtlich der religiösen und irreligiösen Tätigkeiten der vergangenen und zukünftigen Leben eines Menschen. Das ist ein sehr nicer Schlucker. Erläuterung. Unsere Vergangenheit und Zukunft sind nicht sehr schwierig zu verstehen. Denn die Zeit ist der Verunreinigung durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgesetzt. Sobald der Frühling sich nähert, manifestiert sich automatisch der gewohnte Anblick verschiedener Arten von Früchten und Blumen, woraus sich für uns schließen lässt, dass der vergangene Frühling mit ähnlichen Früchten und Blumen geschmückt war und auch in der Zukunft derartig geschmückt sein wird. Unsere Wiederholung von Geburt auf Tod spielt sich im Rahmen der Zeit ab. Und je nach dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur empfangen wir verschiedene Arten von Körpern und sind verschiedenen Bedingungen unterworfen. Namam Vishnu Vidaya Krishna Pristaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Darasati Devam Gauravani Pachadine Nivase Sasanya Vadi Vaskachari Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. In dem zweiten Vers wird ein sehr schönes Verständnis gegeben. So wie man vom jetzigen Frühling auf das Wesen der vergangenen und zukünftigen Frühlingszeiten schließen kann, so gibt das gegenwärtige Leben des Glücks, des Leids oder einer Mischung von beiden Aufschluss hinsichtlich der religiösen und irreligiösen Tätigkeiten der vergangenen und zukünftigen Leben eines Menschen. Nehmen wir uns einmal das Beispiel noch dichter heran an unserer Erfahrung, nämlich den Sommer. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, werden die Sommer beständig wärmer und der Regen wird knapper in den Sommern. So, wir können aus dieser Sommersbrut schließen, dass auch in der Zukunft Sommer heiß sein werden. Wir wissen auch, dass wir in der Sommer auch, dass wir auch heiße Sommer gehabt haben in der Vergangenheit. Natürlich nicht so heiß, dass die klimatischen Bedingungen verschlechtern sich durch die Umweltverschmutzung. Doch die allgemeine Idee, die haben wir. Wenn wir im Sommer sind, in irgendeinem Land, sagen wir einmal, wir kommen nach Vrindavan im Sommer, dann können wir verstehen an der Hitze, an der Sommersglut, die dort herrscht, dass Vrindavan in der Vergangenheit so heiß war und Vrindavan in der Zukunft so heiß sein wird, oder? Es kann sein, du, Franziskus, du musst noch nie in Vrindavan gewesen sein und auch nie zur Sommerszeit, folglich. Doch wenn du nur einmal zur Sommerszeit nach Vrindavan gehst, kannst du an dieser Erfahrung mit Sicherheit sagen, es war in der Vergangenheit so heiß und es wird in der Zukunft ebenfalls so heiß werden. So kann auch der Mensch, indem er seinen gegenwärtigen Status betrachtet unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen, Rückschlüsse auf die Vergangenheit und auf die Zukunft schließen. Wenn man beispielsweise krank ist oder altersschwach wird, so kann man daraus schließen, dass man in der Vergangenheit krank war, im vergangenen Leben krank war oder auch in einem zukünftigen Leben krank sein wird. Wenn man glücklich ist, kann man verstehen, dass man in einem vorangegangenen Leben glücklich war und in einem zukünftigen Leben ebenfalls glücklich sein wird. Wir können also mit ein wenig Betrachtung das materielle Leben per se, oder sagen wir mal verständlicher im Allgemeinen, analysieren, indem wir dieses, unser jetziges materielles Leben betrachten. Nun, der Geist, der große Betrüger, versucht uns an diesem Verständnis vorbeizuführen, indem er zwei Funktionen hat. Er klagt über Dinge, die in der Vergangenheit waren. So möchte ich das jetzt nicht erklären. Der Geist versucht immer, etwas Angenehmes zu machen. Wenn man sich in die Vergangenheit erinnert, versucht der Geist immer, nur die angenehmen Dinge herauszunehmen. Kennt ihr das? Damals, als ich noch jung war. Ihr werdet sehen, wie die Menschen, die jetzt viel Vergangenheitsbewältigung vor sich haben, die Materialisten aus der DDR, ich meine nicht die Devotees und die Spiritualisten, sondern die Materialisten, die da in einer überwiegenden Stückzahl vertreten sein sollten, die werden dich erinnern, wie schön war das die Zeit unter Honey. Nicht? Sie werden, Honey ist ein Spitzname von Honecker. Jetzt nennen sie ihn bestimmt alle die Sau Honecker. Und nach einer gewissen Zeit werden sie sagen, Honey, nicht der Liebliche. Denn der Geist wird versuchen, in die Vergangenheit die Erwartungen hinein zu projizieren nach Glück. Es ist erstaunlich. Ich kann mich zum, wenn man den Geist nicht kontrolliert und versucht, ihn in das Gewand der Realität zu kleiden, dann versucht er aus der Vergangenheit immer angenehme Dinge herauszuholen. Und natürlich in der Zukunft geht es mir viel besser als jetzt, das ist von vornherein klar. Er versucht auch in die Zukunft die Erwartung hineinzutun. Kennt ihr diese Dinge? Sagt euch das was? Berührt euch? Könnt ihr damit was anfangen?
Also ich weiß nur, man sagt zum Beispiel die guten alten Tage, ne?
Ja.
Das ist deswegen, weil man halt sich an die schlechten Sachen nicht
erinnern will, ne? Ja.
Aber
die gute alte Zeit. Ja. Ja. Nicht? Aber das ist nicht realistisch. Der Mensch, die meisten Menschen heutzutage befinden sich, wie der vorangegangene Vers sagt, in einer gemischten, sind rastlos und haben so eine Mischung zwischen Glück und Leid immer. So, der Geist blendet das Leid immer aus. Und wie soll ich mich ausdrücken, freut sich immer auf das Glück. Mir ist das gestern so gegangen, gestern habe ich eine Devotee-Eiscreme präsentiert bekommen, als Höhepunkt des Tages sozusagen. Und ich habe gedacht, toll. Und mein Geist hat sofort ausgeblendet, dass ich noch von dem letzten Mal, wo Sadie mir eine Süßigkeit gegeben hatte, da hatte er einen Stein drin verborgen oder eine Schale von einer Nuss drin verborgen. Da habe ich natürlich auf die Nuss drauf gemanscht. Und der Zahn tat noch immer weh, aber und wenn man dann Eis darauf reibt, auf den Zahn, dann ist das leidvoll. Kennt ihr das? Das leidet dann so schnell, den Schmerz. So, der Geist hat sofort das isoliert, das weggedacht. Nun, Eis ist toll. Und obwohl es weh tat, hat der Geist noch gedacht, ich esse jetzt Eis, komm, jetzt stell dich an, Eis ist die höchste Perfektion im Leben. Da gibt es nichts anderes, besonders nach einem heißen Sommertag. Ist mir direkt aufgefallen, also es war direkt ein Anlass zum Philosophieren, dieses Eis gestern. So, so ist der Geist, wenn er nicht kontrolliert wird. Na, der Devotee hat ihn dann schnell eingeholt und sagt, so, das Börschchen jetzt. Lassen wir das Eis ein bisschen in schmelzen und dann schmeckt es. Dann kannst du es auch noch essen, nicht? So, das ist ein wichtiger Aspekt unseres Geistes. Er versucht uns über die Wirklichkeit hinwegzutäuschen. Es ist eine moderne Psychologie, die ich eben betrieben habe, aus den Seiten des Bhagavatams. Das ist und war zu allen Zeiten wahr und das ist und wird zu allen Zeiten wahr bleiben. Der Geist versucht uns in dieser materiellen Existenz von der Wirklichkeit hinwegzuführen. Ganz einfach, weil er unter der Kontrolle der Erscheinungsweisen der materiellen Natur steht. Im Vers 46, dem vorangegangenen Vers, vor diesem Frühlingsthema praktisch, wurde sehr schön gesagt, dass die Lebewesen dreierlei Art sind. Friedfertig, rastlos und töricht. Diese drei Dinge sind herrschen vor. In der Erscheinungsweise der Tugend kann sich ein Mensch leicht zufrieden geben mit Dingen. In der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist der Geist immer rastlos, immer unzufrieden. Es mangelt einem immer an etwas. Und in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist man völlig töricht, unwissend, einfältig, naiv und dumm. So, deswegen wird gesagt, Glück, also insbesondere Rastlosigkeit, ist äußerst schwierig, um glücklich zu werden. Prabhupada sagte einmal, die fruchtbringenden Arbeiter können nicht glücklich werden, weil der Punkt, den sie gewählt haben, nämlich schwer zu arbeiten, nicht geeignet wäre, Glück herbeizuführen. Denn es ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Sie sind mit sehr schwierigen Tätigkeiten beschäftigt. Kamashayanti, Grathitam und Grathayanti. Das heißt, die fruchtbringenden Aktivitäten, Arbeiter knoten durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft, die anhaftet als materielle Dasein immer fester dran. Kennen Sie das auch manchmal, dass ihr rastlos seid im Herzen? Ja? Ja. Na? Kannst du dir nicht vorstellen, dass man sich nicht wohlfühlt einfach? Und immer versucht, seine Situation zu verändern. Jetzt muss doch mal was machen, jetzt muss ich doch mal was, jetzt muss ich doch mal, jetzt muss ich. In, Soul, in der Soul-Musik kommt dies wieder, da sagt Otis Redding, wenn der so richtig in Rage gekommen ist, dann hat er immer gesagt, ein Gatter, Gatter, Gatter. Kennst du das, Randy? Randy war Konzertmanager, der kennt die. Kennt ihr auch Soul-Musik? Ja? Es ist nicht immer so, dann kommt er gar nicht, ich muss mal. Was musst du denn, Otis? Ay, Gatto, Gatto, was musst du denn? Das ist nur die Erscheinungsweise der Leidenschaft, Otis. So, die bedingte Seele ist ständig, die normale bedingte Seele in unserer heutigen Zivilisation, die sehr stark von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beeinflusst ist, hat immer das Gefühl, sie muss noch schnell was machen, noch schnell was tun. Das ist ein wichtiger Punkt. So, das Bhagavatam sagt, Glück gibt es nur zu finden, jetzt hört euch das an, für den größten der Transzendentalisten oder für den Dummkopf. Aber die Menschen, die dazwischen stehen, sind hauptsächlich solche in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, die leiden das materielle Dasein. Solche, die sich mit dem Krishna-Bewusstsein auseinandersetzen, merken das sehr oft. Sie mögen vielleicht noch nicht die höchsten Transzendentalisten sein, sie sind aber auch nicht mehr dumm. Sie können sich mit einem einfachen Leben in Unwissenheit, einem gutbürgerlichen Existenz, wo es hauptsächlich um Essen, Schlafen, Verteidigung und Sexualität geht, nicht mehr zufrieden geben. Sie kommen so, sie werden aufgewacht, erweckt. Und sie begeben sich so ein bisschen in, sie werden aktiv für ihre Selbstverwirklichung. Und leiden. Diejenigen, die sich noch nicht voll entschlossen haben, dem Kirchner sich zuzuwenden, oder die nicht völlig hingegeben sind, müssen in dem und gerade ihres nicht hingegebenen Seins leiden. Weil sie weder dumm sind, das heißt sich völlig in einem Stupor, in einem, wie soll ich mich jetzt treffend wohl ausdrücken, einem Stumpfsinn wirklich wählen können, mit einem Häuschen und Garten und so weiter, aber auch nicht die Erfahrungen der Transzendenz machen. Die kosten also nicht, zu deutsch gesagt, die Freude, die von dem Lotusblütenblattähnlichen Zehen der Lotusfüße Krishnas ausgehen. Das kosten sie nicht, diese Freude. Sie sind so irgendwo dazwischen, so im Bereich der Mittelmäßigkeit. So, und werden sehr leicht von der Erscheinungsweise der Leidenschaft überwältigt, die sich in unbegrenzten Wünschen, in Sehnsüchten, in Verlangen und so weiter manifestieren tut. So, das ist also die Erscheinungsweise der Leidenschaft, die sehr, sehr schädlich ist. Um das Ganze jetzt für unseren jüngsten Zuhörer verständlich zu machen, nämlich unser kleines Sita Mataji, möchte ich eine Geschichte erzählen. Es kommt jetzt eine spannende Geschichte, Sita, zum Weitererzählen und zur Paula, die dieses Thema illustrieren soll. Es gab einmal zwei Menschen, die sich auf einer Wanderschaft kennenlernten und zusammen reisten. Der eine war hieß Sattva Das und der andere hieß Raja Das. Sattva war die Erscheinungsweise, heißt die Erscheinungsweise der Tugend. Er war ein Tugut und der Raja Das war ein Tunichtgut, nicht? Um es in der Sprache eines Kindes zu auszudrücken. Jambavadi, du kannst es wieder ja nochmal dann erzählen, wenn du uns nicht so verständlich auf der ersten Einblick ist. So, beide gingen also zusammen und kamen zu einer Stadt. Und in dieser Stadt fand der Sattva ein Reichtum. Ihm wurde ein großer goldener Topf mit 1000 Golddukaten gegeben. Also 1000 Goldtalern, sollte ich mal sagen. Goldmünzen. Und Sattva sagte: Mein lieber Raja, wir sind jetzt völlig zufrieden. Wir haben jetzt das Ziel unserer Reise erlangt. Wir sind wohlhabend genommen. Lass uns zurückgehen an unseren Herkunftsort. Und die wohnten auch in der gleichen Stadt. Und brüderlich teilen, was wir gewonnen haben. Das ist eine Geschichte aus dem Panchatantra. So, sie kamen sie kamen in einen Wald, der direkt vor der Stadt lag. Und Sattva wollte die Hälfte teilen. Also 500 Goldmünzen für Raja und 500 Goldmünzen für Sattva. Aber Raja sagte: Nein, lass uns das nicht so machen. Wir nehmen uns beide 100 Goldmünzen. Du 100, ich 100. Denn wenn wir noch wissen, dass wir beide dann zusammen noch 800 Goldmünzen haben, also 400 jeder, dann werden wir erinnert sein, dass uns etwas verbindet, etwas brüderlich zusammenhält. Und dieser Zusammenhalt wird uns helfen, glücklich zu werden in diesem und im nächsten Leben. Sattva sagte: Ja, ich brauche nicht so viel Geld, ja, also jetzt noch nicht jedenfalls. Ja, sagte Raja, genau, wenn wir dein Geld brauchen, dann kommen wir wieder zurück und holen uns mehr. Und so sind wir verbunden. Steht wie eine Ehegemeinschaft praktisch. So, das ist jetzt wäre das ja interessant. Ihr merkt, da ist ein möglicher Konflikt, ne, der hier steht. So, nach einer gewissen Zeit hatte Raja natürlich seine 100 Goldmünzen ausgegeben. Bei seinem verschwenderischen Lebensstil war das ja kein Wunder. Und so kam Raja zu Sattva und sagte: Lass uns zusammen zu dem vergrabenen Potte gehen. Und dann, was machen wir dann? Dann nehmen wir uns jeder wieder 100 raus. Und dann leben wir froh und mal sehen, wie es weitergeht. So, Sattva sagte: Ja, warum nicht? Ich brauche zwar noch nicht meine nächsten 100, ich habe noch immer meine alten 100. Ich habe noch genug davon. Aber lass uns das machen, wenn du was brauchst, gerne, Freund. So gingen sie zurück, also gingen sie hin und nahm sich jeder gewissentlich 100 raus. So, Raja gab die wieder schnell auf. Und ging zurück und sagte und dachte nach: Oh, jetzt haben wir nur noch 600 zusammen. Statt dass ich jetzt das nächste Mal wieder mit Sadler hingehe, nehme ich mir den ganzen Goldtopf weg. Und dann gehört mir alles. Fertig. Und dann werde ich Sadler versuchen, werde ich ihm etwas auswischen. So, er stahl sich also den ganzen Goldtopf, der den beiden gehörten, ging zu sich nach Hause und sagte zu seinem Vater, wir sind reich geworden. Folgendes, wir müssen jetzt nur noch den Sattva erledigen. Ich will sagen, dass Sattva den Topf einfach gestohlen hat und dass dies von einem ich werde das den Richtern sagen und dann mit den Richtern an den Ort gehen, wo der Goldtopf war und mit Sattva. Und dann werde ich sagen, Sattva hat den Goldtopf gestohlen. Er war der Einzige, der von diesem Versteck wusste. Und du bist einfach im Baum drin und rufst dann ganz laut, ja, Sattva hat den Goldtopf gestohlen. Dann werden die Richter von dieser nicht verkörperten Stimme überzeugt sein. Sie werden denken, das sei ein Halbgott aus den höheren Sphären, der da was saß. Und auf diese Weise sind wir reich und verschlemmern alles. So, gesagt, getan. Die Richter wurden angerufen. Raja ging total nervös hin und sagte, das Geld ist weg, das Geld ist weg, das Geld ist weg. Nur einer kann es gestohlen haben, Sattva. So, sie gingen hin, die Richter, und sagten, ja, lass uns das am Ort des Geschehens das Ganze rausfinden. Daraufhin kamen sie dort an und Sattva sagte, was soll ich jetzt machen? Wenn ich überführt werde des Diebstahles, der Goldtopf ist ja bestimmt nicht da, Rajas hat ihn bestimmt gestohlen, dann werde ich gefehlt werden. Jetzt kann ich nur noch eines machen. Und er sagte, meine lieben Herren, Richter, richtig, und es, so wurde es, es ist eine sehr komplizierte Geschichte, man muss da sehr aufpassen. Sie kam also hin und sie sagt, und Raja sagte, ich will hier an diesem Ort nochmal sagen, Sattva hat den Goldtopf gestohlen, und da tönte es aus dem Baum heraus, der ein bisschen hohl war. Ja, es stimmt. Sattva hat den Goldtopf gestohlen. Warum sagten die Richter? Ja, also das ist doch überzeugend, Sattva. Du hast den Goldtopf gestohlen, oder? Ja, sagte Sattva. Ich habe den Goldtopf gestohlen. Ich bin dann gegangen zu einem Baume. Ich bin dann gegangen und als ich fliehen wollte mit dem Goldtopf, kam mir eine gewaltige Schlange, die in einem hohlen Baum lebte, entgegen. Ich wurde total schockiert. Alles, was ich tun konnte, war, den Goldtopf zu nehmen, ihn schnell am Fuße dieses Baumes zu verstecken und dann zu rennen, so schnell mich die Beine trugen. Denn ich wäre unmöglich mit dem Goldtopf so schnell gerannt. Oh, sagten die Richter, das ist interessant, zeig uns den Baum. Der Baum ist da. Und Sattva ging in die Richtung des hohen Baumes zu, wo der Vater drin saß. Weil er hatte sich gemerkt, aus welcher Richtung die Stimme kam. So, um den Goldtopf zu kriegen, sagte Sattva, müssen wir Folgendes machen. Wir müssen den Baum ausräuchern. denn dann stirbt auch die Schlange. Sonst, wenn wir den Goldtopf uns jetzt nehmen, dann beißt uns die Schlange. So, er nahm allerlei trockenes Laub, Schilfrohr und in der Nähe liegendes Geäst und häufte das unter dem Baum an und steckte das Ganze an. Nach einer gewissen Zeit fiel aus dem Baum der Vater heraus. Stücke Haut fielen ihm vom Körper runter. Er war verkohlt und schwarz. Und das Einzige, was er sagen konnte, ist, man soll nicht lügen. Und dann starb er. An den Verbrennungswunden. So. So, das ist die Geschichte von Sattva und Raja. Raja wurde daraufhin natürlich überführt. Und die ganze Geschichte wurde kundgetan. Und er war sehr schockiert und so weiter. So, die Erscheinungsweise der Leidenschaft, die unseren Geist immer beeinflusst, gierig und unwissend zu, und rastlos zu handeln, ist sehr schlimm. Und das soll diese Geschichte illustrieren. Der hätte ja zufrieden sein können, wie Sattva. Hatte ja eigentlich genug. So muss man es unbedingt lernen, in seinem hingebungsvollen Dienst mindestens auf die Erscheinungsweise der Tugend zu kommen. Ich habe über dieses Thema und Sonntag vor 14 Tagen jetzt eine Vorlesung in Heidelberg gegeben, was man tun kann, um die Erscheinungsweise der Tugend zu erlangen und dann zu transzendieren. Das ist ein sehr interessantes Thema, glaube ich, und der Erscheinungsweise der Leidenschaft leidet, sei in großer Demut auf dieses Thema verwiesen. Wir müssen die Erscheinungsweise der Tugend entwickeln, sonst wird es sehr schwierig sein für uns im spirituellen Leben Fortschritt zu sein, zu machen. Denn es ist für uns als neue Devotees, also primär neue Devotees, sehr schwierig, konstant in der Vishuddha-Sattva-Ebene zu sein, der Ebene, wo man ständig Krishna sieht und niemals von ihm getrennt ist. Das ist noch sehr schwierig. Sadhavo Hridayam Ma Yam Sadhunam Hridayam Tvam Ma Anyate Najanati Te Yom Mano Manakapi Te Yom Mana Manakapi. Das heißt, die Sadhus sind in meinem Herzen, ich bin immer in meinem Herzen der Sadhus. Die Sadhus können an gar nichts anderes mehr denken als an mich und ich an gar nichts anderes als an sie. Auf dieser Stufe, wo man so eng verbunden ist mit Gott, ist die höchste Persönlichkeit Gottes einem immer offenbart. Solange man jedoch nicht auf diese Stufe kommt, können uns die materielle Natur noch gefährlich werden. Stimmt's, Ria? Ria hat's bestimmt. So, auf diese Art und Weise, in diesem Gesinnung möchte ich euch inspirieren, dieses materielle Leben abzustreifen. Seid enthusiastisch für euren hingebungsvollen Dienst und bemüht euch, alles zu tun, was förderlich für diesen hingebungsvollen Dienst ist. Ein sauberes Leben zu führen, ein Leben, wo man seinen Geist versucht zu kontrollieren und seine Sinne ebenfalls kontrolliert tut, sodass man leichter als sonst an die höchste Persönlichkeit Gottes denken kann. Nur solch ein Geist kann es, wenn der Geist ständig durch leidenschaftliche Vorhaben und Wünsche und Verlangen agitiert ist, wird er einen immer wieder auf eine nicht so fortgeschrittene Stufe herabreißen. So, das ist ein wichtiges Thema, was ich dachte, heute zu präsentieren. Morgen werde ich sprechen über den Sankhya-Roboter oder den kosmischen Robot. Bezieht sich auf den physischen Körper. Sind hierzu irgendwelche Fragen?
Und man sagt doch auch manchmal, dass die Erscheinungsweise der Tugend einen auch bindet, ne? Mhm.
Richtig. Die Devotis, also jede der drei Erscheinungsweisen bindet ein. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft durch unbegrenzte Wünsche und Begierde, die Erscheinungsweise der Tugend, der Unwissenheit bindet ein durch Schlaf und durch Drangsal, durch Müdigkeit und dergleichen mehr. Und die Erscheinungsweise der Tugend bindet einen dadurch, dass man meint, alles ist okay. Nicht? Durch das Glück, was man in dieser Erscheinungsweise leichter erfährt als in anderen Erscheinungsweisen. So muss auch die Erscheinungsweise der Tugend letztendlich transzendiert werden. Sie ist nur ein Stepping Stone, eine Stufe, die man hinter sich lassen muss. Doch diese Stufe, es lohnt sich dennoch über diese Stufe zu sprechen, da es ohne diese Hilfsmittel nicht sehr einfach ist, Fuß zu fassen im Devotional Service. Rio, kannst du mal bitte dort dieses Bhagavatam rausnehmen? Das erste bitte. Das blau, genau das. Hier im zweiten Kapitel wird genau erklärt, wie man dies machen kann. Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, Rajas und Unwissenheit, wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Der untätige Narbe findet sich im Zustand törichter Unwissenheiten, wohingegen der in sich selbst zufriedene Atmanandi transzendal zum materiellen Zustand des Daseins ist. Der Gottgeweihte wird sofort in der Erscheinungsweise der Tugend gefestigt und er macht weiteren Fortschritt bis zur Vasudev-Ebene. Na, hier habe ich es. Die Tätigkeit der Seele wird durch den Kontakt mit der Materie getrübt und somit drücken sich die krankhaften Tätigkeiten in Form von Lust, Begierde, Verlangen, Untätigkeit, Dummheit und Schlaf aus. Nochmal. Lust, Begierde, Verlangen, Untätigkeit, Dummheit und Schlaf. Das sind so die Wirkungen der niederen Erscheinungsweisen. Die Wirkung von hingebungsvollem Dienst wird in der völligen Beseitigung dieser Folgen von Leidenschaft und Unwissenheit sichtbar. Der Devotee wird also zunächst einmal in der Erscheinungsweise der Tugend gefestigt. Und er macht weiteren Fortschritt bis zur Vasudev-Ebene der Stufe ungetrübter Sattva, Shuddha-Sattva-Stufe. Nur auf der Shuddha-Sattva-Stufe kann man Krishna durch reine Zuneigung fortwährend von Angesicht zu Angesicht sehen. Ne? Das ist im 1. Kanto, Kapitel 2, Vers 19 erklärt. Wenn zum Beispiel, stell dir dein eigenes Leben vor, wenn du nicht zufrieden bist und glücklich, dann, und du hast Verlangen, musst noch so und so viel Geld machen, und das, dann wird man manchmal sehr rastlos und bedrückt im Grunde genommen. Und das kann einen sehr heavy reinziehen sozusagen in die materiellen Erscheinungsweise. Man ist leidenschaftlich und schon isst man zu viel und steht nicht mehr rechtzeitig auf. Man wird von den Erscheinungsweisen wirklich in die Ecke geworfen. Nicht? So, man muss deswegen auch im hingebungsvollen Dienst ausführen, zufrieden sein. Das ist sehr wichtig. Diese Zufriedenheit ist ein Aspekt der Erscheinungsweise der Tugend. Wenn man dann später, dann von da kann man auf die transzendale Ebene sein, wo du immer mit Krishna zusammen bist und niemals von ihm getrennt. Aber man muss zufrieden sein, das ist sehr wichtig. Sicherlich, wir sollten nicht nur nach dieser Zufriedenheit Ausschau halten. Manchmal müssen wir uns ganz schön anstrengen. Manchmal müssen wir ganz schön heavy durch etwas hindurchgehen. Wie jetzt hier zum Beispiel. Es ist noch, hält Krishna seine Hand schützend über die Berliner Devotee. Aber der Zustand ist unnatürlich. Wir brauchen ein Tempel. Jeder noch ein Krieg kann. Aber wir müssen.
ja, Rio de Janeiro.
Ja, das ist schon. Ja, also wie kann man denn zufrieden sein, wenn man merkt, dass man irgendwo total verunreinigt ist und so? Also, das ist
ja, ja, da gibt es zwei. Zufriedenheit im Krishna-Bewusstsein kann auch bedeuten, dass man einfach merkt, Mensch, ich habe es gut getroffen. Ich bin im Krishna-Bewusstsein. Obwohl ich so ein noch nicht so fortgeschritten im Krishna-Bewusstsein bin und deswegen noch aufgrund meiner unwissenden Tätigkeiten leide, kann sich doch eine grundsätzliche Zufriedenheit einstellen. Ich glaube, wenn wir überlegen, wenn wir tief in unsere Gedanken hineingehen, sind wir alles in allem zufrieden. Auch wenn es Ursachen zur Unzufriedenheit geben mag, dann ist man doch, kann man doch sagen, ich habe es wenigstens gut getroffen, ich bin wenigstens nicht wie ein Kami. Und ich kriege Passade. Krishna gibt mir Passade. Manchmal leidet der Devotee auch sehr stark. Aber diese Grundzufriedenheit sollte ihn niemals verlassen, sonst geht er nämlich weg vom Krishna-Bewusstsein. In diesem Grundverständnis nicht her. Da muss er sehr vorsichtig sein. Die Erscheinungsweise, dann können die Erscheinungsweisen manchmal, wenn man sehr, noch nicht fortgeschritten ist und nicht so viel verdauen kann, sozusagen, nicht so viel wenn man nicht so belastbar ist, weil man nicht fortgeschritten ist, dann kann es vorkommen, dass die Erscheinungsweisen der Leidenschaft einnehmen. Durch dieses Leid, was man erfindet, weil man wird ja geläutert langsam, ne, so zusetzen, dass man daran denkt, jeder geht im Sommer baden an die Ostsee, nur ich nicht. Nur für Kinder müssen baden und schwimmen und alles. Und das nicht, dass jeder hier das fühlt. Nur noch, die Kinder müssen Urlaub machen, das ist wichtig. Sonst ist die Stadt einfach zu stark. Aber sonst. Gut. Das ist ein großes Thema. Ja, wie gesagt, da haben wir in Heidelberg, vielleicht ist das interessant für dich, das dir anzuhören. Heute ist ein besonderer Tag. Heute machen wir Harinam. Es ist so, dass Gaurachandra Prabhu, ich habe jetzt noch nicht mit dir gesprochen, aber in Heidelberg hast du die Harinam, den Harinam immer organisiert. Du könntest vielleicht das heute auch wieder übernehmen. Ich kann dir eine Liste geben von Devotees und dann kannst du sehen, in was für Autos da sind und dann sehen wir, mit welchem Auto fährt. Ich selber möchte und muss mich entschuldigen, weil ich die Seminare für das Schweizer Sommerlager noch vorbereiten muss und die Briefpost erledigen muss. Mal einziger Tag, der mir noch bleibt, aber das ist auch nicht nötig. Wir haben sehr nice Kirtan, wenn der Gaurachandra kann mitmachen, oder wir sehen, Bhairavesh ist auch sehr musikalisch. Gut. Wir dachten uns ungefähr so, was ist ein guter Termin? 11 Uhr oder so. Wenn man 11 Uhr auf der Straße ist, ist das gut? Dann müsste man 10:30 hier los, nicht? Also diejenigen, die nicht direkt von hier fahren, die mit der U-Bahn fahren, wir sind an der Gedächtniskirche. Das ist am einfachsten zu erreichen für die, weil die meisten von uns vom West-Berlin sind. Ne? Die St. Gethan, die Wollis sind alle, machen natürlich St. Gethan weiter durch. Also um 11 Uhr an der Gedächtniskirche, jeder ist herzlich eingeladen, praktisch dem Tier genannt Berlin ein neues Herz zu geben, durch die transzentale Klangschwingung. Gut. Habe ich auch gleich das wieder bei.